RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Schwerpunkt war Kharkiv im Nordosten des Landes. Mareike Markusch.
Nach Angaben des Bürgermeisters waren innerhalb von 1,5 Stunden mehr als 40 Explosionen zu hören. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an Gebäuden zu sehen. An einigen Orten brachen Feuer aus. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um den schwersten Angriff auf Kharkiv seit Kriegsbeginn. Auch an der Front bleibt die Lage angespannt. Der ukrainische Generalstab meldete allein gestern mehr als 200 Gefechte.
Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Das Bundeswehrbeschaffungsamt fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan sei, dass Russland laut internen Analysen 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Das Amt will dem Bundestag bis zum Jahresende rund 100 Anträge zur benötigten Ausrüstung vorlegen. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert geplante Einsparungen beim Gehalt der Lehrerinnen und Lehrer. Die Sprecherin des Rates, Mauersberger, sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, die Sparvorhaben der Regierung aus SPD und BSW würden die Situation an den Schulen verschlimmern.
Die sind völlig intransparent. Man hat uns bisher keine Zahlen gegeben und wir wissen nicht, was tatsächlich auf uns zukommt. Und wir Eltern rechnen damit, dass noch mehr Stunden ausfallen, dass sich die Bildungsdefizite noch vergrößern und das ist weder gerecht und es erscheint willkürlich.
Ulrike Mauersberger, Vorstand des Brandenburger Landeselternrates. Fahrgäste in Berlin müssen im Regional- und S-Bahn-Verkehr neue Einschränkungen hinnehmen. Zwischen den Bahnhöfen Spandau und Charlottenburg wird an den Oberleitungen gearbeitet. Deshalb fahren zum Beispiel die Linien RE8 und RB23 nicht zum Flughafen BER. Außerdem wird wieder an der Eisenbahnbrücke über der Wollangstraße gebaut. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Heute Sonne und Wolken im Wechsel und ab dem Mittag im Westen Schauer, maximal 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 21, in Potsdam 20 Grad. Auch morgen wechselhaft mit Schauern und Gewittern bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 12.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio für Sie Matthias Gindorf. Guten Tag. In der vergangenen Nacht hat Russland die Ukraine wieder massiv angegriffen. Gleich mehrere Regionen waren unter Beschuss durch Raketen und Drohnen. Informationen dazu von Rebecca Barth aus Kiew.
Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, erlebte laut Behördenangaben den massivsten Angriff seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Nach aktuellen Angaben wurden dabei 3 Menschen getötet und 18 weitere verletzt. Russland verstärkt in den vergangenen Wochen seinen militärischen Druck auf die Ukraine. Auch an der Front nimmt die Intensität der Kämpfe zu. Vor allem in der Region Donetsk im Osten des Landes und in der Region Sumy im Norden sind den russischen Truppen zuletzt kleine Geländegewinne gelungen.
Informationen von Rebecca Barth aus Kiew. Es ist ein emotional besetztes und wirklich lebenswichtiges Thema. Organspende. Deutschland zählt europaweit zu den Staaten, in denen am wenigsten Organe gespendet werden. Dass man sich kritisch zur eigenen Position dazu befragt, das ist ein Ziel des Tags der Organspende, immer am ersten Samstag im Juni, also auch heute wieder. Und der Tag macht aufmerksam auf die Schicksale der Menschen, die als Organempfänger ein neues Leben bekommen haben. Wie die Frau, die ARD-Wissenschaftsautorin Christiane Staus getroffen hat.
Nicole Volkmann muss heute ein bisschen langsam machen, etwas gemächlicher spazieren gehen. Viel zumuten darf sich die 48-Jährige noch nicht, denn in ihrem Körper trägt sie etwas ganz Wertvolles.
Also bekommen habe ich das Herz am 12. Februar diesen Jahres und das Gefühl kann man gar nicht beschreiben. Einfach ein Wunder.
Mit Mitte 20 hat sie die Diagnose HCM bekommen, hypertrophe Kardiomyopathie. Eine Erkrankung, bei der der Herzmuskel verdickt und damit die Herzfunktion beeinträchtigt ist. Jahrelang muss sie Beta-Blocker nehmen und regelmäßig ihr Herz untersuchen lassen. Nachdem ihr 2012 ein Defibrillator mit Herzschrittmacher eingesetzt wird, müssen ihre Ärzte 2023 feststellen, Nicole Volkmanns Herz wird schwächer, auch andere Organe sind bereits angegriffen. Sie muss schnellstmöglich auf die Warteliste für ein Spenderherz.
Frau Volkmann ist während ihrer Wartezeit schwer dekompensiert, das heißt, ihr Kreislauf hat versagt, sodass sie mit einem Lungenödem, einem Rückstau in die Lunge, intubiert und beatmet werden musste und im künstlichen Koma war.
Erklärt ihr operierender Arzt Alexander Bernhard.
Und wir konnten das in ihrem Fall dann auch nur lösen, indem wir ein zeitweiliges herzunterstützendes System implantiert haben. Die Schwierigkeit, die wir zusätzlich hatten, ist ihre Grunderkrankung, die sie zur Herzschwäche geführt hat, sodass uns die Alternativen zur Transplantation gefehlt haben.
Todkrank wartet Nicole Volkmann auf ein neues Herz. Zweimal gibt es dann auch ein mögliches, doch beide passen nicht. Auf dem Papier sehen die Organe optimal für Nicole Volkmann aus. Die Blutgruppen sind kompatibel, auch Größe und Gewicht des Organs passen zu ihr. Erst im Spenderkrankenhaus erkennen die Ärzte, dass die Funktion des Spenderherzens sich verschlechtert hat und für eine Transplantation nicht mehr akzeptabel ist. Dann, am 12. Februar dieses Jahres, stellen die Ärzte beim dritten Herz fest, es passt. Während im Spenderkrankenhaus das Organ entnommen wird, wird Nicole Volkmann auf die OP vorbereitet.
Das bedeutet, wir haben den Brustkorb eröffnet, wir haben die Herz-Lungen-Maschine angebracht und zu dem Zeitpunkt, als dann das Spenderorgan bei uns im OP-Saal gewesen ist, haben wir die Herz-Lungen-Maschine angefahren und wir haben dann die Aorta abgeklemmt, sodass im Grunde das Herz aus der Zirkulation ausgeschlossen wurde, haben dann das erkrankte Herz entfernt und haben dann das neue Herz möglichst schnell dann eingenäht. Anschließend ist Frau Volkmann dann ganz stabil auf die Intensivstation gegangen.
Sie hatte Glück, dass sich überhaupt ein passendes Spenderorgan fand, erklärt Herzspezialist Hermann Reichenspurner.
Wir verfügen zurzeit über 10 Organspender pro Million Einwohner. Im Jahr verglichen mit Spanien 47 Organspender pro Million Einwohner, also knapp 5-mal so viel. USA auch deutlich mehr, Österreich, unser deutsch sprechendes Nachbarland, fast 3-mal so viel. Also wir haben ein großes Problem im Mangel an Organspenden in Deutschland. Also die schnellste Lösung wäre die Einführung der Widerspruchslösung, die ja alle anderen Eurotransplant-Länder in den letzten Jahren eingeführt haben.
Nicole Volkmanns Leben ist nun ein anderes. Sie muss ihre Ernährung komplett umstellen, darf nicht mehr ungeschützt in die Sonne, muss ein Leben lang Medikamente nehmen. Für ihren Spender zündet sie jeden Tag eine Kerze an.
Christiane Staus, ARD-Wissenschaftsautorin, war das heute zum Tag der Organspende. Showtime in der Politik in dieser Woche. Für Friedrich Merz wird das Oval Office in den USA zur Bühne, wenn auch er in einer Nebenrolle. Zu Hause im Regierungsviertel an der Spree geht es auch bunt und lustig zu, vor allem im Bundestag. Wer dabei was für eine Rolle spielte, darum geht es heute in den Berliner Notizen von Uwe Jahn.
Haupt- oder Nebenrolle, das ist hier die Frage. Zum Beispiel für Friedrich Merz im Weißen Haus, wo Donald Trump Politik mit den Mitteln der Seifenoper betreibt, was auch der Bundeskanzler weiß. Er hat vorsichtshalber etwas mitgebracht.
This is the birth certificate of Donald Trump's grandfather, born close to Bad Dürkheim.
Right?
Yeah. And his Christian name was Friedrich.
Hauptsache Friedrich. Der Name steht auf der Geburtsurkunde von Trumps Großvater aus Deutschland. Merz Auftritt im Oval Office geht dann glimpflich über die Bühne. Zu Hause an der Spree, beispielsweise im Bundestag, gibt es zwar weniger Gold zu sehen, trotzdem ist da eine Menge los. Eine Abgeordnete trägt ein Oberteil mit politischer Botschaft, andere verbreiten Unruhe im Saal. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist so eine Art Regisseurin und greift ein.
Dann würde ich Sie bitten, die Sitzung zu verlassen, bitte. So, die Debatten werden von hier vorne geführt.
Klöckner baut ihr Amt zur Charakterrolle aus. Dabei ist sie auch in den sozialen Medien nicht gerade rampenscheu. Was ihr Kritik einträgt oder schlimmer noch Ratschläge, hier von der linken Politikerin Heidi Reicheneck.
Ich finde, gerade als Bundestagspräsidentin sollte sie sich vielleicht mal eine kleine Social-Media-Pause gönnen.
Und zumindest im Theater gehören Pausen dazu, auch wenn es Zeit kostet. Um im Parlament Zeit zu sparen, können Abgeordnete ihre Reden zu Protokoll geben. Das heißt, sie halten sie nicht, sondern geben lediglich das Manuskript ab. Was allerdings das Drehbuch durcheinander bringen kann, beispielsweise unter der Spielleitung von Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat Lukas Benner seine Rede zu Protokoll. Jetzt kommt er wirklich. Menno, was macht ihr mit mir? Jetzt,
Der Bundestag als Improvisationstheater. Da soll man, auch wenn was schief geht, niemals aus der Rolle fallen, sondern einfach weitermachen, wie Lukas Benner von Ihnen.
Vielen Dank, Herr Präsident.
Show must go on. Vorhang auf für die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Es gibt steuerliche Vergünstigungen für Unternehmen, die investieren, größtenteils zu Lasten der Bundesländer, weshalb Christian Görke von der Linken ein Bild mit verteilten Rollen bemüht.
Sie, Herr Bundesfinanzminister, bestellen ganz großes Konzert hier, haben nicht mal das Trinkgeld für den Stehgeiger, aber legen die Rechnung beim Nachbarn auf dem Tisch ab. Und so geht das nicht.
Aber man kann es versuchen, obwohl auch Jan-Wenzel Schmidt von der AfD alles andere als ein Happy End erwartet.
Das ist ungefähr so hilfreich wie ein Fallschirm, der erst aufgeht, wenn der Springer schon unten aufgeschlagen ist.
Man muss es sich ja nicht vorstellen. Apropos, nach der Vorstellung im Weißen Haus wirkt Friedrich Merz einigermaßen erleichtert, dass die nächsten Gespräche mit Trump wohl ohne großes Publikum möglich sind.
Ich fahre mit dem Gefühl zurück, dass wir jederzeit telefonieren können.
Und das ist manchmal vielleicht besser als die große Bühne. Fortsetzung folgt.
Die Berliner Notizen waren das von Uwe Jahn. Am Donnerstag hat ein NATO-Großmanöver in der Ostsee begonnen. 50 Kriegsschiffe mit 9000 Soldaten machen mit. Die deutsche Marine ist mit 7 Schiffen vertreten. Die Ostsee ist ein Meer, auf dem sich die NATO und Russland gegenüberstehen. Die russische Schattenflotte exportiert mit veralteten Schiffen Öl. Verdächtige Schiffe spionieren Pipelines und Datenkabel aus oder zerstören sie auch mal. Ist die deutsche Marine dazu in der Lage, mit diesen Herausforderungen umzugehen? Hauptstadtkorrespondent Uli Haug ist der Frage nachgegangen.
Mitte Mai hatte Marineinspekteur Jan-Christian Karg zum sogenannten Navy Talk für Journalisten geladen. Schon bei seinem Eingangsstatement an Bord wurde er deutlich.
Was wir alles so sehen, massive Aufrüstung, Kriegsproduktion in Russland, Sabotage, Eindringen und Spionageversuche in Deutschland an Schiffen und Stützpunkten, Drohnenüberflüge, Zerstörung von Seekabeln und das zunehmend aggressive Verhalten der russischen Marine in der Ostsee, was uns nicht zur Freude gereicht.
Bis 2029 will die aktuell kleinste Marine in der Geschichte der Bundesrepublik verteidigungsbereit sein. Doch neue Schiffe wird es bis dahin nicht geben. Der Marineinspekteur will trotzdem mehr Präsenz, vor allem in der Ostsee. 2/3 der deutschen Kriegsschiffe sollen deshalb immer für Operationen zur Verfügung stehen. Und dafür muss die Instandsetzung in den Werften beschleunigt werden. Im Ernstfall gehe es aber auch darum, zivile Schiffe einzusetzen.
Eins ist klar, wir werden alles brauchen, was schwimmt. Und das wird sich sicherlich auch auf den zivilen Bereich ausweiten, denn ich sage immer flapsig, der Fischereischutz wird ja keine Dorsche zählen, wenn es ernst wird.
Mehr Schiffe und mehr Personal werden bei der Marine dringend benötigt. Denn die Anforderungen steigen. Das sagt auch der neue Wehrbeauftragte Henning Otte.
Klar ist, die Schiffe müssen auch bedient werden. Und dafür brauchen wir auch ein Konzept von wechselnden Besatzungen für längere Aufträge. Und es zeigt sich, auch die Marine braucht mehr Soldatinnen und Soldaten.
Eine Lösung des Personalproblems, die technische Entwicklung, die auch auf See rasant voranschreitet. Künftig werden unbemannte Schiffe und Drohnen eine viel größere Rolle spielen, sagt Julian Pawlak. Er ist Marineexperte von der Bundeswehr-Uni in Hamburg.
Da befindet man sich ja gerade in einem Wandel, der auch eben dieses Personalproblem beispielsweise zum Teil, nicht komplett, aber auch zum Teil zumindest auch auffangen kann.
Noch ist man nicht so weit und aktuell hakt es schon bei der Beschaffung klassischer Schiffe. Die neuen 166 Meter langen Fregatten der Klasse F-126 sollen die bislang größten Kampfschiffe der deutschen Marine werden. Doch nach Angaben des SPD-Haushaltspolitikers Andreas Schwarz hat der niederländische Generalunternehmer Probleme, die zu Bauverzögerungen führen. Der ursprüngliche Auslieferungstermin 2028 für die erste bereits vor Jahren bestellte Fregatte könnte nicht zu halten sein.
Also im Moment scheint es da an Planskizzen zu mangeln und vor allen Dingen im Bereich der IT scheint es da irgendwie
technische Probleme zu geben, die es einfach nicht möglich machen, dass die Unterauftragnehmer, das sind in der Regel deutsche Werften, die warten einfach auf Zeichnungen, damit sie arbeiten können und die Teile fertigen, die wir für das Schiff dann insgesamt brauchen.
Verzögerungen bei der Beschaffung von Schiffen und der Personal- und Materialmangel bei der Marine werden kurzfristig nicht zu beheben sein. Für den Marineexperten Pawlak sollte sich die Marine deshalb vor allem auf Nord- und Ostsee fokussieren. Auch wegen der ständigen Drohgebärden Russlands.
Hauptstadtkorrespondent Uli Haug war das über den Zustand der deutschen Marine. Gerade läuft ein großes NATO-Manöver in der Ostsee.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Tabea Kunze im Studio. Bei den French Open der Tennisprofis sind wir mittendrin in einem spektakulären Finalwochenende. Bei den Herren gibt es morgen im Endspiel das Duell der Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, mit der Nummer 2 der Welt, Carlos Alcaraz. Auch heute im Damenfinale spielen die beiden derzeit besten Spielerinnen der Welt um den Titel. Und dann gibt es ja noch das rein deutsche Finale bei den Junioren. Aus Paris, Steffen Gahr.
Ausgeglichenes Frauenfinale, historisches Juniorenfinale. Dass Arina Sabalenka und Coco Gauff um den Titel von Paris kämpfen, ist keine Überraschung. Dass aber auch Nils McDonald und Max Schönhaus um den Pokal spielen, dagegen schon. Den letzten deutschen Juniorensieger in Roland Garros gab es 1997 durch Daniel Elzner. Der letzte im Finale hier war vor 12 Jahren Alexander Zverev. Jetzt also McDonald oder Schönhaus. Beide 17, beide kennen sich gut, haben auch die ganze Woche von Paris zusammen verbracht. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Das gilt auch für das Frauenfinale. Die Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 2. Arina Sabalenka und Coco Gauff haben im Turnierverlauf beide jeweils nur einen Satz abgegeben. Die Bilanz zwischen beiden, auch auf Sand, ist ausgeglichen. Das jüngste Duell auf Sand hat Sabalenka vor ein paar Wochen im Finale von Madrid gewonnen. In Paris steht die Frau aus Belarus zum ersten Mal im Endspiel. Coco Gauff, die US-Amerikanerin, hatte das vor 3 Jahren schon mal geschafft. Beide dürfen also auf eine Pokalpremiere in Paris hoffen.
Das Damenfinale beginnt heute um 15 Uhr und die Junioren sind schon ab 14 Uhr mit ihrem Finale dran. Wir werden hier am Nachmittag live aus Paris berichten. Zum Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft steht gerade noch auf dem Trainingsplatz. Es läuft das Abschlusstraining vor dem Spiel um Platz 3 in der Nations League gegen Frankreich. Das findet morgen in Stuttgart statt. Beim DFB-Team ist unser Reporter Felix Mansel.
Mit dem Bus zum kleinen Finale. Nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach zieht der DFB-Tross nach Stuttgart um. Dort wollen Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler morgen gegen Frankreich zeigen, dass sie es besser können als zuletzt bei der Halbfinalniederlage gegen Portugal. Denn der Auftritt gegen Ronaldo, Vitinha und Co. hat in Deutschland Zweifel darüber aufkommen lassen, wie gut die DFB-Elf wirklich ist. Deshalb ist die Partie um Platz 3 der Nations League eine gute Chance, um das etwas ramponierte Image wieder aufzupolieren. Die Partie wird die letzte von Sandro Wagner sein. Der bei den Spielern beliebte Assistenztrainer wechselt zur neuen Saison zu Bundesligist FC Augsburg. Und die DFB-Elf will ihn mit einem Sieg verabschieden.
Los geht's morgen um 15 Uhr. Wir werden hier im Inforadio live darüber berichten. Und morgen Abend treffen dann im Finale der Nations League Spanien und Portugal in München aufeinander. Und dann gibt's noch die Fußballnachricht rund um den Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool. Denn da bahnt sich jetzt nach übereinstimmenden Medienberichten eine Lösung an. Wie der Kicker unter anderem berichtet, stehen die beiden Clubs kurz vor einer endgültigen Einigung, was die Ablösesumme angeht. Denn Liverpool sei jetzt mittlerweile bereit, ein Gesamtpaket von 134 Millionen Euro für Florian Wirtz zu bieten. Bayer Leverkusen hatte ja öffentlich immer davon gesprochen, dass man mindestens 150 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler kassieren möchte. Das war der Sport für diese Stunde mit Tabea Kunze.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Weiter für Sie im Studio Matthias Gindorf. Mit dem Fahrrad durch Brandenburg radeln, das zieht Touristen an und Einheimische machen es sowieso. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz werden seit einigen Jahren die Fernradwege modernisiert. Diese Woche war Start für den nächsten Abschnitt in Klettwitz und RBB24-Reporterin Aline Lepsch war dabei.
Von Schipkau nach Klettwitz und wieder zurück. Das war für Martina Weyer immer eine ganz schöne Hobelparty.
Aber wie verrückt. Da ist alles aus dem Fahrrad gefallen, alles aus dem Fahrradkörbchen.
Sie fährt die Strecke jeden Tag. Heute ganz geschmeidig. Denn 350 Meter des Radwegs sind ganz neu gemacht.
Das haben sie richtig gut gemacht. Die ganzen Bäuerinnen sind raus.
Und auf gut 700 Metern kommt gerade noch ein Wurzelschutz mit rein, damit nicht neue Beulen entstehen. Das ist der erste Radwegeabschnitt von 13, die im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in einem Großbauprojekt saniert und modernisiert werden. 4 Wege entstehen sogar ganz neu, also zum Beispiel aus einem Sand- oder Waldweg. Und 7 Brücken werden auch noch saniert. Das alles für ganze 12 Millionen Euro. Roland Helbig, der Sachbearbeiter für Radwegemodernisierung im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, erklärt.
Das sind auch Brücken, die mit Mehrfachnutzung eine besondere Traglast haben und zum Beispiel den Genau, haben wir 3 Brücken drin, die hoch bis 40 Meter lang sind, Stahlbetonbrücken. Und dann mit all diesem Aufwand, also kostet schon eine Brücke weit über 1 Million.
80% vom Gesamtbetrag finanziert das Land. 20%, also immer noch 2,4 Millionen Euro, müssen die Kommunen aber stemmen. Landrat Sigurd Heinze weiß.
Wir leben in Zeiten knapper Kassen und da muss also auch das Land Brandenburg sparen. Und in den Stadt- und Gemeindelagen muss dann eben die jeweilige Kommune sich mit dran beteiligen. Unter dem Motto, will man nun einen Radweg haben oder will man keinen haben?
Und dass das gut investiertes Geld ist, davon ist Jens Bergmann, der im Landkreis für den Tourismus zuständig ist, überzeugt.
Das Radwegenetz an und für sich ist, wie gesagt, mit 600 Kilometern bei uns sehr gut ausgebaut. Wir sind grenzübergreifend hier in Richtung Sachsen. Und die Übernachtungszahlen mit knapp 1 Million sprechen für sich. Und wir haben viele Tagesgäste, die noch hinzukommen, die einfach das Rad hinten auf ihren Pkw draufpacken und dann losfahren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das Netz gut ausgebaut ist. Zum einen für die Touristen und aber auch für die Einheimischen, die das als Arbeitsweg nutzen.
Neue Radwege in der Lausitz für Pendler und für Touristen. Ein Bericht war das von rbb24-Reporterin Aline Lepsch. In dieser Woche war Kanzler Merz ja zu Besuch in Washington bei US-Präsident Trump. Bei solchen Staatsbesuchen sitzen die Gäste meist im Weißen Haus auf großen Sesseln vor der Weltpresse und geben da ihre Statements ab. Wenn es dabei etwas feierlicher wird, wird dem US-Präsidenten immer eine Cola Light serviert oder wie es in den USA heißt, eine Diet Coke. Sekt oder anderen Alkohol trinkt Trump nicht und das schon seit Jahren. Was Donald Trumps Bruder Fred damit zu tun hat, erklärt unser USA-Korrespondent Martin Ganz.
Fred Trump war in vielerlei Hinsicht das Gegenteil seines jüngeren Bruders Donald. Fröhlich, charmant und einfühlsam, noch dazu sehr gut aussehend. Fred Trump litt jedoch im Laufe seines kurzen Lebens unter zunehmender Alkoholsucht. Für Donald Trump ein traumatisches Erlebnis, über das er schon mehrmals in Interviews und auf Wahlkampfveranstaltungen gesprochen hat.
I had a brother Fred. Great guy. Best looking guy. Best personality, much better than mine.
Ich hatte einen Bruder Fred, ein großartiger Kerl, sehr attraktiv und eine tolle Persönlichkeit, viel besser als ich. Aber Fred hatte ein Alkoholproblem, weshalb er mich immer wieder warnte, trink bloß nicht, trink bloß nicht.
He had a problem with alcohol and he would tell me, don't drink, don't drink.
Tatsächlich hat Donald Trump deshalb seit Jahrzehnten keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Zu groß ist seine Befürchtung, er könnte die gleiche genetische Veranlagung haben wie sein älterer Bruder und ihn könnte das gleiche Schicksal treffen. Wenn ich trinken würde, wäre ich der Typ, der dann sicher große Probleme bekäme. 3, 4, 5 Drinks, her damit und noch mehr.
3, 4, 5, bring 'em in, keep going.
Normalerweise gilt für den US-Präsidenten niemals entschuldigen, niemals Reue zeigen. Doch der frühe Tod seines älteren Bruders ist eines der ganz seltenen Themen, bei denen Donald Trump eine Mitschuld eingesteht. In einem ausführlichen Interview mit der Washington Post aus dem Jahr 2019 bedauert Trump, dass er und sein herrschsüchtiger Vater seinen älteren Bruder immer wieder dazu drängten, in das Familienunternehmen einzusteigen. Michael Cranish, der das Interview mit Trump führte, sagte damals,
Donald Trump
erzählte mir, dass sein Bruder unter doppeltem Druck stand, von ihm und vom Vater. Eigentlich wollte Fred Trump Pilot werden und hatte bereits eine Pilotenausbildung erfolgreich abgeschlossen. Doch Vater Trump äußerte sich verächtlich über die Chauffeure der Luft. Sein ältester Sohn müsse doch später mal das Immobilienunternehmen von ihm übernehmen. Ich bedauere, dass auch ich Fred unter Druck gesetzt habe, gestand Donald Trump der Washington Post. Das Immobiliengeschäft war einfach nicht sein Ding. Fred Trump fügte sich dem Willen des Vaters, gab seinen Traumberuf auf und musste mit ansehen, wie sein jüngerer Bruder Donald im harten Immobiliengeschäft erfolgreicher war als er. Letztlich zerbrach Fred Trump am Erwartungsdruck seiner Familie und an seiner Alkoholsucht. Ein Studienfreund von Fred versuchte ihm vergeblich zu helfen und machte sich noch Jahre später Vorwürfe. Hätte ich damals doch nur von der Existenz der anonymen Alkoholiker gewusst. Stattdessen wurde Fred immer wieder ins Krankenhaus gebracht, was ihm nicht weiterhalf. 1981 starb er im Alter von nur 41 Jahren an einem Herzinfarkt infolge seiner Trunksucht.
Martin Ganselmeier aus Washington über Donald Trumps Einstellung zum Thema Alkohol.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Jules Vernes rasanten Abenteuerroman Reise um die Erde in 80 Tagen kennen die meisten. Die Theaterfassung davon war vor über 100 Jahren ein Dauerbrenner. Da versanken auf der Bühne Schiffe oder es liefen echte Elefanten herum. Die uckermärkischen Bühnen Schwedt machen das in diesem Jahr etwas anders. Wie die Action bei der Weltreise in 80 Tagen auf die Odertalbühne kommt, hat sich RBB-Kulturreporterin Sabine Kramm bei den Proben angeschaut.
Ich werde in 80 Tagen wieder genau hier sein.
Gezwitscher, einfliegende Vögel von Storch bis Ente, der Blick aufs Wasser, all das macht das Theatererlebnis auf der Schweder Odertalbühne mit aus. Das entschädigt auch schon mal für Sonnenhitze, Regen und Kälte oder Mücken, sagt der Darsteller des Dinas Passepartout, David Alonso.
Also im Sommer ist es so schön, draußen zu spielen und hier direkt am Wasser zu sein mit der Natur. Das macht einfach was ganz Besonderes mit dem Spiel.
David Alonso und sein Kollege Fabian Ranglack als Darsteller des Phileas Fogg freuen sich, bis 19. Juli in 11 Vorstellungen wieder draußen spielen zu können. Beide Protagonisten haben, als Reisende mit wenig Gepäck, hinter der Bühne nicht so viel Stress wie ihre Kollegen, die mehrere Rollen spielen.
Wir haben ja das Glück, dass wir unser Kostüm kaum wechseln müssen. Die anderen Schauspieler sind natürlich am Kämpfen und haben mindestens genauso viel Action hinter der Bühne wie vor der Bühne. Aber wenn alles so bunt ist und man in diesen verschiedenen Ländern die Atmosphären und Situationen spielen darf, das macht schon was her.
Ich wechsle einmal die Weste. So. Aber es ist schon eine Kostümschlacht. Aber das zahlt sich natürlich total aus, weil sich das natürlich hier in dieses Bühnenbild auch total toll einfügt.
Und das besteht größtenteils nur aus einem großen Bilderrahmen, der einen Teil des dahinterliegenden Oderarms zeigt, nur halb ausgefüllt von einer Videoleinwand. Die hilft aber, sich auf der Weltreise in Raum und Zeit zu orientieren an über 40 Orten.
Dann ist das so, als würde man den Bilderrahmen mit großen Farben bemalen und das sind dann halt die Kostüme.
Die Transportmittel aus Jules Vernes Zeit zeigt auch die Videoleinwand. Schwankende Schiffdecks auf hoher See, an Zugfenstern vorbeifliegende Landschaften, Häuserschluchten der Städte. Den Wettlauf gegen die Zeit aus dem Stück scheint es heute nicht mehr zu geben, wo man in nur Stunden um die Welt jetten kann, vergleicht Thilo Esche.
Aber ist das doch eine Reise? Aus unserem Gefühl heraus ist eine Reise dann eine Reise, wenn ich meine Komfortzone verlassen muss, wenn ich bereit bin, mich auf neue Kulturen einzulassen und wenn das irgendwas mit mir macht und nicht, wenn ich einfach nur da war und klopf dort ein Flock rein und fahr weiter.
Die Songs hat wieder Tom van Hasselt, der musikalische Leiter der uckermärkischen Bühnen, komponiert und sich dabei an der Weltmusik bedient.
Willkommen in Bombay, ist so ein bisschen vom Bollywood inspirierte Tanznummer. Da haben wir eine Nummer, wir durchqueren den wilden Westen, gern Osten, das ist so eine Country-Nummer.
Daily Mirror, eine Art wiederkehrende Zeitungsschau in London, auch das ein Leitmotiv oder einfach Zeit für Kostümwechsel.
Es springt immer wieder zurück nach London, da sehen wir die Bevölkerung, wie sie das durch die Zeitung erfährt, was die Reisenden eben erleben.
Die Reise um die Erde in 80 Tagen feiert heute Abend Premiere im Rahmen der Odertal-Festspiele in Schwedt. Ein Bericht war das von RBB-Kulturreporterin Sabine Kramm.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland gibt's Baustellenstau zwischen Großkreuz und Liest mit 30 Minuten Verzögerung. In der Gegenrichtung brauchen Sie zwischen Potsdam Nord und Vöben 10 Minuten länger. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Bestensee und dem Schönefelder Kreuz Stau nach einem Unfall 30 Minuten plus. Es ist aber nur noch die Standspur gesperrt. Stau jetzt auch auf den Umfahrungen über Königs Wusterhausen. Zum Stadtverkehr Berlin. Ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm, auf der B2 stadtauswärts vor Malchow und auf der B158 stadtauswärts vor Ahrensfelde. Gropiusstadt, die Johannisthaler Chaussee ist zwischen Kölner Damm und Fritz-Erler-Allee in Richtung Buko nach einem Unfall gesperrt. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Außerdem zieht aktuell der Kinderkarneval vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park. Vor allem rund um den Görlitzer Bahnhof müssen Sie mit Behinderungen rechnen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Die russische Armee hat die Ukraine die zweite Nacht in Folge massiv aus der Luft angegriffen. Nach Angaben örtlicher Behörden wurden dabei mindestens 5 Zivilisten getötet. Christoph Johansen.
Schwerpunkt der Angriffe war dieses Mal Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Laut Behörden schlugen dort mehr als 50 Drohnen, 4 Gleitbomben und eine Rakete ein. Der Bürgermeister von Charkiw erklärte, es sei der schwerste Luftangriff seit Beginn des Krieges gewesen. Auch aus den Regionen Donetsk, Cherson, Poltawa, Odessa und Dnipropetrovsk wurden Angriffe mit Drohnen und Raketen gemeldet. An der Front stehen die ukrainischen Truppen immer stärker unter Druck. In den vergangenen Wochen eroberte die russische Armee mehr als 20 Ortschaften in den Gebieten Donetsk, Charkiw und Sumy.
Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann. Es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert die geplanten Einsparungen im Bildungsbereich. Die Sprecherin des Rates, Mauersberger, sagte bei RBB 24 Brandenburg aktuell, die Eltern rechneten damit, dass noch mehr Stunden ausfallen und sich die Bildungsdefizite vergrößern. Der Entwurf für den Doppelhaushalt sieht weniger Geld für die Gehälter von Lehrkräften und Pädagogen vor als bisher. Laut Ministerium soll aber Geld in die Digitalisierung von Schulen gesteckt werden. Die Berliner Stadtmission sammelt mit einem Aktionstag heute Sommerkleidung für Bedürftige. Wer tragbare Sachen abzugeben hat, kann sie noch bis 16 Uhr zum Kiezladen Charlottenburg oder zum Textilhafen Prenzlauer Berg bringen. Laut Stadtmission werden für Männer zum Beispiel T-Shirts, Boxershorts, Socken und Schuhe gebraucht. Für Frauen werden neben Bekleidung auch ungeöffnete Hygieneartikel und Schlafsäcke benötigt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter bei maximal 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 21, in Potsdam 20 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter, die teils kräftiger ausfallen können, bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 12.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Peacekeeper des Jahres. Was machen Deutsche in internationalen Friedenseinsätzen?
Zwei
2013 rief die deutsche Bundesregierung den Tag des Peacekeeping ins Leben, um deutschem Personal in internationalen Friedenseinsätzen Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Gerade haben die verantwortlichen Bundesministerien wieder je drei Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten sowie zivile Expertinnen und Experten ausgezeichnet. Eine von letzteren ist Cornelia Taylor. Sie ist stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Guten Tag, Frau Taylor, und herzlichen Glückwunsch.
Guten Tag, Frau Mattei, und herzlichen Dank.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Was bedeutet diese Auszeichnung als Peacekeeperin des Jahres Ihnen?
Das war natürlich eine große Ehre. Ich mache diesen Job ja aus Überzeugung, schon seit Jahren. Aber es ist natürlich was anderes, wenn das eigene Land sagt, wir sehen dich, wir sehen deine Arbeit und wir erkennen das an. Das ist eine Auszeichnung der Motivation und natürlich auch der Arbeit aller Peacekeeper.
Peacekeeper, da stellen sich viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich Blauhelme vor, also Soldatinnen und Soldaten. Aber Sie sind eindeutig Zivilistin. Wie arbeiten Sie für den Frieden?
Ja, gut, dass Sie das mit den Blauhelmen ansprechen. Das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Und vielleicht als kleine Anekdote, also auch wir Zivilisten dürfen ab und zu mal die Blauhelme tragen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, damit sieht man als Zivilist dann doch manchmal etwas komisch aus, wie ein verrutschter Pilz auf dem Kopf. Meine Arbeit als Zivilist ist natürlich nicht das gleiche wie militärischer Beobachter oder Soldaten, die eben zum Friedenssichern dabei sind, sondern wir sind dabei, unterschwellige Konfliktursachen zu bearbeiten. Vielleicht kann ich da mal ein paar Beispiele geben, was macht man denn, wenn in einem Land, wo es ein Friedensabkommen gab, auf einmal Tausende von Soldaten gibt, die Jobs brauchen und neue Perspektiven? Wenn die nicht integriert werden, hat man direkt ein neues Problem. Oder was macht man, wenn es keine rechtsstaatlichen Grundlagen gibt in einem Land? Vielleicht, weil lange Jahre lang diese Strukturen nie bestanden hatten. Da kommen dann Zivilisten mit ins Spiel. Also zum Beispiel habe ich im Südsudan oder in Afghanistan mit daran gearbeitet, Polizisten, Juristen, Richter oder Parlamentarier auszubilden, um genau an diesen Ursachen mitzuarbeiten.
Sie haben einige Stationen Ihrer beruflichen Laufbahn gekennzeichnet. Heute sind Sie stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, wie gesagt, haben die Mission auch ein Dreivierteljahr lang kommissarisch geleitet. Jetzt wird nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer wissen, was die OSZE eigentlich ist. Könnten Sie uns aufklären?
Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien. Die hat aber tatsächlich auch diverse Friedensmissionen, Friedenseinsätze, unter anderem auch im Kosovo, und zwar schon seit dem Jahr 1999, und arbeitet da, hat ein sicherheitspolitisches Mandat, also anders als zum Beispiel Teile der UN, nicht entwicklungstechnisch, sondern wirklich mit Blick darauf, wie kann man das Land stabilisieren, wie kann man verhindern, dass der Konflikt wieder ausbricht, wie kann man ein Frühwarnungsmandat wahrnehmen, um dafür zu sorgen, dass die zivile Bevölkerung dort weiterhin in Frieden leben kann.
Warum ist die Stabilisierung nach so vielen Jahren immer noch nötig? Also welche Konflikte sind es, die Kosovo unfriedlich machen?
Vielleicht kann ich zunächst einmal klarstellen, weil viele Hörer in Deutschland häufig mit dem Kosovo tatsächlich noch diesen Konflikt assoziieren. Natürlich ist die Situation im Jahr 2025 ganz anders als 1999. Wir haben im Kosovo Institutionen, die funktionieren. Es gibt eine stabile Regierung oder gab es bis zu den Wahlen im Februar. Es gibt friedliche Wahlen. Das Land ist in Wahrheit ein Ziel von Touristen geworden. Also es ist eine andere Lage als 1999. Aber die politische Situation ist tatsächlich nach wie vor verfahren. Es gibt eine ungeklärte Statusfrage. Die Regierung in Pristina pocht auf internationale Anerkennung, hat 2008 die Unabhängigkeit erklärt. Die Regierung in Belgrad verweigert das. Die OSZE bewahrt da Statusneutralität, also wir sind da impartiell. Aber natürlich führt das zu Spannungen im Land. Und man sieht mittlerweile auch vermehrt, gerade im Norden des Landes, beschwert sich die kosovarisch-serbische Minderheit, dass sie zum Beispiel keine Leistungen des Staates mehr erhalten oder nur noch vermindert, dass sie sich isoliert fühlen und alleingelassen fühlen. Und diese Spannungen tragen dazu bei, dass es auch geopolitisch potenzielle Implikationen gibt. Und da arbeiten natürlich viele Akteure dran, nicht nur die OSZE, sondern auch die EU, die daran arbeitet, die Normalisierung der Beziehungen voranzutreiben, die NATO durch die Mission KFOR, die vielleicht vielen deutschen Hörerinnen und Hörern bewusst ist. Ja, und aus diesem Grund sind wir nach wie vor im Kosovo.
Wie kann es denn gelingen, aus einer Position des Unparteiischen heraus einen Konflikt vermutlich nicht zu beseitigen, sondern zu managen? Mir kommt es vor, also so wie Sie es beschreiben, eine Sisyphusarbeit.
Manchmal fühlt man sich tatsächlich wie ein Sisyphus und muss sich selber daran erinnern, was die Motivation ist und auch das höher gelegene Ziel. Natürlich ist die Arbeit hochpolitisch. Man kann das einfach nicht in Isolation sehen. Also deswegen ist es auch sehr wichtig, dass zum Beispiel der Missionsleiter häufig auf Botschafterlevel gut vernetzt ist, der sich eng abstimmt mit den Botschaften vor Ort, mit NATO habe ich eben schon erwähnt, mit der EU, natürlich auch mit den Regierungen auf beiden Seiten sozusagen. Und man versucht, die Ziele im Auge zu behalten, die zum Beispiel durch den EU-Dialog gesteckt wurden, diese Normalisierung der Beziehungen. Aber dazwischen liegen in der Granularität viele der Details, an denen die OSZE arbeitet. Als Beispiel, wir arbeiten daran, mit Jugendgruppen auf beiden Seiten durch Dialog wieder eine Art Normalität herzustellen, dass diese zwei Gruppen, die sich überhaupt nicht begegnen im täglichen Leben, näher kommen, Gemeinsamkeiten feststellen und auch Perspektiven entdecken, wie man gemeinsam und miteinander leben kann.
Die Mitglieder der OSZE reichen ja von Nordamerika über Europa bis zu den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Das heißt, ihr Arbeitsumfeld, das ist multinational und viele Menschen aus sehr unterschiedlich geprägten Ländern und Kulturkreisen sind daran auch beteiligt. Die Mission ist immerhin 500 Menschen stark, hatten Sie mir vorab gesagt. Wirft denn das auch Konflikte auf, die Sie zum Beispiel managen müssen?
Es gibt auf jeden Fall innerhalb der Mission Konflikte, wie es sie in jeder Organisation oder in jedem Business auch gibt. Aber natürlich ist diese Vielfalt von Nationen und Vielfalt von Arbeitsweisen und Herangehensweisen nochmal besonders herausfordernd. Wir haben insgesamt so um die 100 internationale Mitarbeiter. Der Rest sind lokale, örtliche Mitarbeiter aus dem Kosovo, sowohl Kosovo-Albaner als auch Kosovo-Serben, als auch Mitglieder von anderen Minderheiten. Und da gibt es schon ab und zu Reibungspunkte. Allerdings muss ich sagen, es gibt schon so etwas wie einen intrinsischen Geist der OSZE, dass sich die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, dass sich die Mitarbeiter diesem Mandat der Friedenswahrung und der Konfliktprävention verschrieben haben. Und es gibt auch einen gewissen Stolz, der sich tagtäglich durch die Arbeit zieht. Und falls es mal Meinungsunterschiede gibt oder Unstimmigkeiten, dann kann man es schon schaffen, die Leute wieder darauf einzufahren.
Nun ist ja auch Russland immer noch Mitglied der OSZE. Sind auch Russen bei der Mission im Kosovo beteiligt?
Wir haben tatsächlich eine russische Mitarbeiterin. Also tatsächlich gibt es russische Mitarbeiter, ja, auch bei den Missionen.
Ist das ein heikler Punkt? Wie geht man damit um?
Damit haben Sie das Thema wieder angesprochen, dass natürlich alle Aspekte der Arbeit immer einen gewissen politischen Gesichtspunkt haben. Wir sehen die Person dahinter. Wir sehen die Tatsache, dass auch Russland als Teilnehmerstaat der OSZE Mitglieder oder Teilnehmer der OSZE entsendet. Und wenn es diese, ja, es gibt teilweise Probleme mit Einreise zum Beispiel. Das liegt dann aber eher am Host State, also am Kosovo zum Beispiel. Das sind logistische Probleme, die wir auch teilweise auf diplomatischer Ebene lösen müssen. Wir sehen es auch als Möglichkeit, die Kommunikation zwischen allen Teilnehmerstaaten aufrechtzuerhalten.
Frau Taylor, die Bundesregierung zeichnet, wie gesagt, nicht nur zivile Expertinnen und Experten aus, sondern auch Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten. Sie haben vorhin bereits die KFOR im Kosovo genannt. Sind die auch Teil von Friedensmissionen oder begegnen Sie Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten auch bei Friedensmissionen als Teil von Friedensmissionen?
Ja, auf jeden Fall. Das Kosovo ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil da die Missionen tatsächlich immer schon getrennt waren. Alle zwar unter der Dachresolution des UN-Sicherheitsrates, aber nicht, sage ich mal, in einem Gebäude oder in einer Mission. Aber ich war zum Beispiel auch lange im Kongo bei der MONUSCO, einer der UN-Friedensmissionen. Und da gab es Tausende von Soldaten, die natürlich fester Bestandteil der Friedensmission waren und mit denen wir auch als Zivilisten tagtäglich und auf engste Weise zusammengearbeitet haben. Als Beispiel, ich habe mehrere Jahre als Menschenrechtsbeobachter oder Experte für die MONUSCO gearbeitet und da war es einfach unmöglich, unser Mandat auszuführen, ohne die Unterstützung des Militärs zu haben. Dafür musste man in Militärhubschraubern in die entlegenen Regionen fliegen. Man hatte vor Ort Eskorten, die uns beschützt haben, aber die auch im Endeffekt das Mandat ausgeführt haben. Wenn wir zum Beispiel als Beobachter gesagt haben, hier an diesem Ort besteht erhöhter Schutzbedarf, wir brauchen Patrouillen, wir brauchen Leute, die Frauen zum Beispiel dabei begleiten, dass sie im Wald unbehelligt Feuerholz sammeln können oder zum Brunnen gehen können. Das war so das Zusammenspiel zwischen Zivilisten und Militärs.
Ist das so die Manifestation dieses vernetzten Ansatzes, den ja gerade die UNO geprägt hat und auch die deutsche Außenpolitik sich zu eigen gemacht hat? Also wo dann Diplomatie, Militär, Entwicklungshilfe und andere Akteure zusammenarbeiten?
Diesen vernetzten Ansatz sehen wir tatsächlich alltäglich vor Ort und leben auch diesen vernetzten Ansatz. Das fängt damit an, wie ich ja eben schon sagte, dass man eng mit dem Militär zusammenarbeitet. Aber wir achten auch darauf bei der Auswahl unseres Personals zum Beispiel, dass es diese Vielseitigkeit an Hintergrundwissen gibt. Wir haben viele ehemalige Polizisten bei der OSZE, aber in vielen Missionen, zum Beispiel in Afghanistan gab es einen bei der EUPOL, also der EU-Polizeimission in Afghanistan gab es einen Polizeipiller und einen Zivilistenpiller, die aber tagtäglich zusammengearbeitet haben und ohne das Zusammenspiel dieser Kompetenzen kommt man im sicherheitspolitischen Ansatz alleine nicht weiter. Und vielleicht da auch noch ein Wort über das ZIF, das
Zentrum für internationale Friedenseinsätze hier in Berlin.
Das Zentrum für internationale Friedenseinsätze in Berlin, genau. Man kennt es tatsächlich häufig nur als Akronym, aber die sind sozusagen meine Arbeitgeber, meine Entsendeorganisation. Die sind aber auch ein Kompetenzzentrum. Und da muss man ganz eindeutig sagen, ohne diese Ausbildung vor Entsendung in das Einsatzgebiet wäre man sehr viel schlechter ausgebildet. Und das ZIF baut eben auch darauf, genau diese vernetzten Ansätze herauszustreichen und dafür zu sorgen, dass Zivilisten, die vielleicht vorher nie mit der Polizei zusammengearbeitet haben oder mit dem Militär, sich gegenseitig im Lernen unterstützen und eben auch herauszufinden, warum die andere Perspektive so wichtig ist.
Sie hatten mir im Vorfeld geschrieben, dass Sie das Gespräch mit Bernhard Pörksen hier in dieser Sendung über Zuhören als Kernkompetenz vom Frühjahr interessiert hat. Warum?
Das ist genau richtig. Das hat mich interessiert und fasziniert, weil das Fragen sind, die ich mir in meiner täglichen Arbeit stelle. Wie können wir noch darauf aufbauen, dass das Zuhören, das Miteinanderreden, ohne gegenseitig in Gegenpositionen zu verkrusten, dass wir das wiederherstellen können? Ich denke, das haben wir als Gesellschaft in vielen Teilen verloren. Das sehen wir bei so Konflikten im Kosovo, in Afghanistan, im Kongo, dass sich die Leute nicht mehr zuhören und dass man als Instanz von außen dabei helfen kann und muss, dass sich diese Parteien wieder den Raum geben, um überhaupt miteinander umgehen zu können.
Also zuhören beziehungsweise die Bedingungen fürs Zuhören zu schaffen, das ist eine Bedingung für Konfliktmanagement.
Ja, auf jeden Fall. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das klingt so lapidar dahingesagt, zuhören ist doch einfach, aber wir sehen das jeden Tag. Wir sehen, dass Leute in ihren Echo Chambers, in ihren schalldichten Räumen sitzen und nur noch ihre eigene Perspektive immer wieder wiederholt bekommen und gar nicht mehr verstehen können, dass es Gemeinsamkeiten gibt, auch mit der in Anführungsstrichen anderen Seite. Wenn man im Kosovo sieht, dass die kosovo-serbische Minderheit fast überhaupt keine Berührungspunkte mehr hat mit den Kosovo-Albanern, weil es verschiedene Schulen gibt, weil es verschiedene Gemeinden gibt, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, wo man sich einfach nicht mehr über den Weg läuft. Man hat keine gemeinsame Sprache mehr. Die meisten Leute unter 50 sprechen weder, also die eine Seite spricht nicht Albanisch, die andere nicht Serbisch. Und wenn dann kein Englisch da ist als gemeinsame Sprache, ja, wie will man dann überhaupt miteinander sprechen, geschweige denn zuhören? Und da diesen Raum zu schaffen, das ist auch ein großer Teil unseres Ansatzes und nach wie vor eine riesige Herausforderung.
Frau Taylor, Sie sind nun ausgebildete Juristin. Wollten Sie eigentlich schon immer in internationalen Friedenseinsätzen arbeiten oder sind Sie da so hineingeraten, wie das manchmal ist im Leben?
Das klingt vielleicht klischeehaftig, aber ich wollte das tatsächlich immer schon, hatte aber Schwierigkeiten für mich selber zu formulieren, was genau das denn bedeutet. Und vielleicht war es auch interessant zu wissen, ich hatte mir jetzt die Daten nochmal angeguckt, dass CIF, also die Entsendeorganisation für zivile Friedenskräfte, wurde im Jahr 2002 gegründet. Das war genau das Jahr, wo ich als Anwältin angefangen habe zu arbeiten. Und diese anfängliche Orientierungslosigkeit, diese Frage, na, was kann man denn da genau machen? Wie kann man sich engagieren? Hat sich bei mir dann tatsächlich auch in andere Richtungen gedreht, als ich über Organisationen wie das CIF und andere mehr darüber gelernt habe, wie man sich einsetzen kann.
Also Sie sind seit langem bei Friedenseinsätzen dabei. Einige Stationen haben Sie auch genannt und geschildert. Gibt es einen Schwerpunkt Ihrer Arbeit, der sich dann über die Jahre herausgeschält hat?
Ich habe in der Tat viele verschiedene Sachen gemacht und an vielen verschiedenen Orten. Aber ein roter Faden, der sich durch meine Jahrzehnte mittlerweile zieht, ist das, würde ich mal sagen, das Engagement für Frauen und Mädchen und daran zu arbeiten, für Frauen und Mädchen Gleichberechtigung zu schaffen, aber auch öffentlichen Raum, in dem sie sich entfalten können.
Öffentlichen Raum stelle ich mir in Afghanistan, beziehungsweise hätte ich mir in Afghanistan, als es noch möglich war, schwer vorstellen können.
Ja, das, Afghanistan, da fängt bei mir immer ein bisschen das Herzbluten an, wenn man drüber nachdenkt, wie es jetzt aussieht. Das war aber tatsächlich immer schon sehr schwierig. Es gibt aber so wundervolle Beispiele davon, wie man diesen Raum schaffen kann. Ich habe zum Beispiel an Projekten gearbeitet, wo wir durch Frauenlaufgruppen versucht haben, genau diesen Wandel herbeizuführen. Und zwar, ja, hat man gesehen, wie sich das entwickelt hat. Es hat damit angefangen, dass Frauen zu uns kamen und gesagt haben, wir möchten auch laufen, wir möchten auch Sport machen, wir möchten auch rausgehen können. Und am Anfang wurden diese mutigen einzelnen Frauen beschimpft, bespuckt, mit Steinen beworfen und mussten morgens um 4 Uhr trainieren, weil es sonst einfach viel zu gefährlich war für sie. Und irgendwann kam dieser Wechsel und der kam von innen, das war das Spannende. Der kam von den Vätern, von den Brüdern, teilweise von den Männern dieser Frauen, die gesagt haben, hey, schaut mal, wir sind stolz darauf, was diese Frauen können und was sie uns zeigen. Das waren dann Polizisten, das waren Dorfälteste und Bürgermeister, die gesagt haben, wir möchten, dass unsere Mädchen in Frieden und unbehelligt trainieren können. Und auf einmal gab es Parks, die geschützt wurden. Es gab Marathonläufe, wo Dutzende und teilweise Hunderte von Mädchen gelaufen sind und eben präsent waren. Dass es auf einmal keine Ausnahme mehr war. Und vielleicht kann ich noch eine andere Anekdote erzählen, die ich finde, das richtig auf den Punkt bringt. Ich saß vor kurzer Zeit mit Freunden zusammen im Kosovo und wir haben über die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani gesprochen. Das ist schon die zweite weibliche Präsidentin im Kosovo, also sehr ungewöhnlich. Und der kleine Sohn meiner Freundin guckte seine Mutter an und sagte, Mami, können Jungs eigentlich auch Präsidentin werden? Und ich glaube, das ist genau dieser Perspektivenwechsel, auf den wir hinarbeiten.
Können Jungs eigentlich auch Präsidenten werden? Wir sehen jetzt gerade die Rückkehr des sogenannten starken Mannes in der Politik weltweit. Ist das eine Gefahr für Frauen, auch letztlich für das Ziel ihrer Arbeit?
Das ist eine geladene Frage. Ich persönlich empfinde das schon als Gefahr. Wir sehen auf jeden Fall ein Rückrudern von Frauenrechten. Wir sehen ein Rückrudern von vielem, wofür Frauen seit Jahrzehnten gekämpft haben. Und wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, dann ist es einfach unmöglich zu sagen, dass 50% der Weltbevölkerung mehr oder weniger in vielen Teilen so diskriminiert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung und ich glaube für viele sehr starke Frauen so eine Art Weckruf zu sagen, wir müssen wieder, ich sage das auch in Anführungsstrichen, an die Front und wieder dafür kämpfen, dass diese Errungenschaften nicht verloren gehen.
Frau Taylor, ich habe nur noch eine Frage. Missionen wie die OSZE im Kosovo sind auf Jahre, manchmal Jahrzehnte, ja, im Kosovo seit 1999 angelegt, aber das Personal, das wechselt regelmäßig. Wohin geht's für Sie als nächstes oder wohin würden Sie gern als nächstes hier gehen?
Oh, das ist eine gute Frage, die ich auch häufig mit meinem Mann diskutiere. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, auch für Leute, die nicht in der Friedensarbeit arbeiten, wie wechselhaftes sein kann für Leute wie uns und wie unregelmäßig das Leben sein kann. Es ist schwer zu planen, man weiß nicht genau, wo möchte man irgendwann mal in Rente gehen oder wo sieht man sich, was macht man, wenn eine Krankheit dazwischen kommt. Und da ist es zum Beispiel toll, dass das CIF mittlerweile hinter Leuten wie uns steht und sagt, wir haben da ein bisschen Ruhe reingebracht in dieses unruhige Leben und ein bisschen Planungshorizont. Ich würde gerne noch ein paar Jahre weiter in Missionen bleiben, entweder bei der UN oder OSZE. Und irgendwann möchte ich auch gerne nach Deutschland zurückkommen.
Vielen Dank, Frau Taylor.
Danke, Frau Mattei.
Cornelia Taylor, die stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, ist gerade als Peacekeeperin des Jahres ausgezeichnet worden. Das Gespräch mit ihr über ihre Arbeit und ihre Motivation führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts. Thank you.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland gibt's Baustellenstau zwischen Großkreuz und Sliest mit 45 Minuten Verzögerung. In der Gegenrichtung brauchen Sie zwischen Potsdam Nord und Vöben 10 Minuten länger. Im Stadtverkehr Berlin dauert's ein paar Minuten länger. Auf der A115 stadteinwärts zwischen Kreuz Zehlendorf und Hüttenweg und in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wesbeer Straße. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Außerdem zieht aktuell der Kinderkarneval vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis Montagabend gesperrt. Bauarbeiten gibt es bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Schwerpunkt war Charkiw im Nordosten des Landes. Mareike Markosch.
Nach Angaben des Bürgermeisters waren innerhalb von 1,5 Stunden mehr als 40 Explosionen zu hören. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an Gebäuden zu sehen. An einigen Orten brachen Feuer aus. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um den schwersten Angriff auf Charkiw seit Kriegsbeginn. Auch an der Front bleibt die Lage angespannt. Der ukrainische Generalstab meldete allein gestern mehr als 200 Gefechte.
In der Debatte um einen verpflichtenden Wehrdienst macht der neue Wehrbeauftragte Otte mehr Druck. Er nehme sich das Thema noch in diesem Jahr vor, sagte er der ARD. Auch Bundeswehrverbandschef Wüstner spricht sich für eine Wehrpflicht aus. Er meldete Zweifel an, dass man durch Freiwilligkeit mehr Männer und Frauen für die aktive Truppe gewinnen könne. SPD-Fraktionschef Miersch hat Verhandlungen über eine Rückkehr zur Wehrpflicht dagegen abgelehnt und auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Am heutigen Tag der Organspende haben Patientenschützer erneut das Online-Register dafür kritisiert. Es sei viel zu kompliziert, sich dort einzutragen, erklärte die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Vorstand Brüsch forderte, auch die Pass- und Ausweisstellen an das Register anzubinden, so wie es der Bundestag vor 5 Jahren beschlossen habe. In Deutschland stehen aktuell mehr als 8.100 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben eine weitere Geisel tot geborgen. Es handelte sich um einen Mann aus Thailand, der am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppt wurde. Er arbeitete als Erntehelfer in einem Kibbuz. Vor 2 Tagen hat das Militär die Leichen von 2 US-israelischen Geiseln geborgen. Noch immer werden viele Verschleppte im Gazastreifen gefangen gehalten. Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Rückgabe der Geiseln hatten bisher keinen Erfolg. Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das